Herzlich willkommen zur 45. Folge des LernXP, dem Lerner-Explorer-Podcast. Wie immer mit eurem Podcast-Host Matthias Wienke. Dieses Mal sprechen wir über das Thema Konflikt, und zwar besprechen wir das Buch Die Kunst des Konflikts. Konflikte schüren und beruhigen lernen von Klaus Eidenschink. Zu Gast habe ich dieses Mal Christine Stein, Julia Erbuth und Dennis Thelen, mit denen ich das Buch zusammengelesen habe. Ein wirklich beeindruckendes, aber auch nicht immer leicht verdauliches Werk, welches unsere Perspektive auf Konflikte wirklich verändern kann. Ich wünsche euch viele Lernimpulse. Ja, hallo Julia, Christine und Dennis. Schön, dass ihr beim Lernexplorer-Podcast dabei seid. Möchtet ihr euch vielleicht kurz vorstellen? Und Christine, möchtest du einen Start machen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung und für die tolle Idee, dass wir das hier gemeinsam machen. Ich bin Christine, lebe in Hamburg und arbeite jetzt seit fast 20 Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung.
Du bist ja auch Wiederholungstäterin. Du warst schon mal hier beim Podcast, so vielleicht erkennt man deine Stimme ja nochmal. Und dann im Sinne von Ladies First, Julia, möchtest du weitermachen?
Ja, gerne. Ich schließe mich, was den Dank angeht, Christine an. Sehr spannend. Auch nochmal unsere Reflexion hier im Podcast zu teilen. Ich bin Julia Erbuth, ich bin Organisationsberaterin und Teamentwicklerin. Ich mache das Ganze freiberuflich, auch seit ungefähr 10, 12 Jahren jetzt und wohne auch in Hamburg.
Willkommen. Und dann last but not least, Dennis.
Ja, auch von mir einen ganz lieben Dank, dass ich hier mit euch da sein darf und mich mit dem spannenden Thema gleich beschäftigen darf. Ich komme aus dem schönen Münsterland. Ich fange ganz hinten an und auch ich bin im Bereich Organisations- und Teamentwicklung unterwegs, selbstständig, im Bereich Workshop Facilitation, also mit spiel- und erlebnisorientierten Methoden, super, super gerne. Ja, und freue mich mit euch jetzt einmal das nicht ganz so spielerische Thema zu beleuchten.
Genau. Und heute geht es ja um den Konflikt. Und zwar haben wir zusammen ein Buch gelesen, Die Kunst des Konflikts, Konflikte schüren und beruhigen lernen von Klaus Eidenschink. Und wir hatten dazu eine Lesegruppe. Und Christine, möchtest du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, schönes Wort, Lesegruppe, das mag ich, das greife ich gleich mal direkt auf. Ich hatte die Idee, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwo motiviert durch irgendwas, was ich irgendwo gelesen habe, eine Gruppe zu gründen, wo wir gemeinsam lesen und lernen können, weil ich an mir feststelle, mein Bücherstapel, der wächst und wächst über die Jahre, aber so richtig zum Lesen komme ich nicht und mich alleine dazu zu motivieren, fällt mir mega schwer. Und dann war der Gedanke, hey, wenn wir das einfach gemeinsam machen, so wie ja vieles gemeinsam viel besser geht, weil wir auch, ne, wir wissen alle inzwischen, wir können gemeinsam besser lernen und uns besser entwickeln, wenn wir das zusammentun, war dann irgendwann die Idee, hey, lass doch mal so einen Buchclub gründen. Ganz speziell ist dieser Buchclub für Fachliteratur gedacht, also gar nicht unbedingt für irgendwelche Romane, sondern wirklich, wenn es darum geht, etwas zu lesen, was uns auch in unserem beruflichen Alltag weiterbringt. Und ja, die Idee war relativ schnell ins Universum geschossen und es gab wahnsinnig viele, die daran interessiert waren. Und wir waren am Ende ja eher eine kleine, dafür konstante Gruppe, was ich wirklich mega schön fand. Und da hat das Lesen sehr viel mehr Spaß gemacht. Deshalb, genau, war das so die Idee dahinter.
Wir haben immer so 1, 2 Kapitel gelesen und uns dann dazu ausgetauscht. Und beim letzten Meeting konnte ich leider nicht dabei sein zum Abschluss. Und da habe ich gedacht, ach, machen wir doch einen Podcast draus und teilen doch mal unsere Erfahrungen auch hier, die wir aus dem Buch gesammelt haben und die Diskussionen, die wir hatten, und geben davon ein bisschen was weiter.
Ja, wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, weil mich haben einige gefragt, wir haben da gar keine feste Struktur. Also wir haben uns quasi selbst organisiert und haben uns jedes Mal in jedem neuen Termin verabredet, was das nächste Leseteil sein wird, also wie viel wir lesen werden. Und da gibt es jetzt vorher auch keinen festen Rahmen, sodass wir sagen, okay, in 10 Wochen sind wir fertig, sondern wir machen das gemeinsam und schätzen dann gemeinsam ab, was es braucht und wie viel Kapitel oder welches Kapitel jetzt als nächstes dran ist. Und das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Also da braucht es auch aus meiner Sicht gar keine andere feste Struktur.
Es hat auch viel Spaß gemacht, viel Austausch und viele verschiedene Perspektiven, die ich alleine so nicht gehabt hätte. Und das fand ich ganz wertvoll. Mhm. Und es ging ja um den Konflikt. Ich glaube, viele Konflikte hatten wir in der Gruppe nicht. Aber Ja, wieso sollte man sich überhaupt erstmal mit so einem Thema wie einem Konflikt beschäftigen? Julia, möchtest du dazu vielleicht erst was sagen?
Ja, also Konflikte haben ja allgemein erstmal nicht so den besten Ruf, ne? Das ist ja eher etwas, was man gerne vermeiden möchte oder was man möglichst schnell beenden möchte. Ich kenne das auch von mir. Ich gehe natürlich auch nicht immer in jeden Konflikt mit Freude rein. Die sind natürlich allgegenwärtig, Konflikte. Ne? Das sehen wir, glaube ich, gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, dass Konflikte sowohl im Kleinen, aber auch im Großen die Welt bewegen. Und selbst im Kleinen, ne, in der Beziehung oder in der Familie gibt es eigentlich jeden Tag kleine Konflikte. Und leider haben Konflikte ja die Angewohnheit, sich selbst zu eskalieren. Also Konflikte beruhigen sich ja nicht von alleine. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich bei uns zu Hause auch den Eindruck, wenn ich über unseren Teppich laufe, dass das ganz schön uneben ist von all den Konflikten, die man da so schon drunter gekehrt hat. Und man vergisst, finde ich, leicht auch, dass Konflikte auch eine große Kraft haben, dass die eben besonders gut auch darin sind, Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen finde ich, ist es sehr lohnenswert, mal genauer auf das Thema Konflikte zu schauen und eben zu prüfen, wie können wir denn vielleicht den Umgang mit Konflikten besser erlernen oder auch gezielt Konflikte nutzen, um Situationen zu beeinflussen. Und diese Kernfrage, wie können wir die Konflikte für uns nutzbar machen? Wie können wir unser Spektrum an Möglichkeiten erweitern, um mit Konflikten umzugehen und vielleicht auch nicht immer nur diese Seite zu sehen, wie können wir den Konflikt möglichst schnell loswerden, schlichten und beruhigen, sondern vielleicht auch noch mal eine andere Seite zu betrachten, wie man Konflikte sonst so nutzen kann, vielleicht eher in einer Eskalation, um Veränderung zu erzeugen.
Ja, wenn ich so aus meiner Sicht nochmal so ein bisschen die Organisationsperspektive da auch reinbringe, so aus meiner Erfahrung, wenn man in Organisationen unterwegs ist, habe ich jedenfalls sehr häufig, auch jetzt in letzter Zeit, erlebt, dass viel Pseudoharmonie herrscht. Und das ist aus meiner Sicht mindestens genauso dysfunktional, wie Konflikte einfach produktiv auszutragen. Manchmal braucht es einfach Konflikte, um bestimmte Entwicklungen zu ermöglichen, um in bestimmte Richtungen zu gehen. Und da gehören sie einfach dazu und müssen im Zweifel auch an der richtigen Stelle wiederum in Organisationen ausgetragen werden. Das heißt, wenn Pseudoharmonie herrscht, das heißt, es wird nicht produktiv gemacht, dann ist es ja doch da. Julia, du hast gerade gesagt, das ist irgendwo zu Hause unterm Teppich. In Organisationen sehe ich das auch sehr häufig. Und wenn zu wenig Reibung ist, dann entwickeln sich manchmal Dinge auch eben nicht in die richtige Richtung. Ich denke immer, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, die 8 Regeln für totalen Stillstand von Professor Kruse. Gibt es ein schönes, kleines YouTube-Video. Matthias, vielleicht magst du es in die Shownotes packen. Da ist es auch einer der 8 Regeln in Organisationen, möglichst schnell für Konsens zu sorgen. Das ist fast das Schlimmste, was passieren kann. Wenn sich alle möglichst schnell einig sind, ist nämlich das, was üblicherweise als nächstes passiert. In dem Moment, wo sie realisiert haben, welchem Thema sie da überhaupt zugestimmt haben oder welchem Lösungsvorschlag, fängt es an zu rattern im Kopf. Dann merken sie, oh nee, Moment, das geht nun doch nicht so, und dann wird es schnell hintenrum wieder einkassiert und dann fängt der Trouble so richtig an, ne? Und dann ziehen sich Entscheidungen auch im Zweifel viel stärker in die Länge, als hätte man den Konflikt von vornherein produktiv bearbeitet. Und deswegen auch so ein kleines Plädoyer auch in der Organisationswelt, einfach Konflikte, wenn sie da sind, anzugehen, auszutragen. Das kann man ja auch in einer sehr sachlich produktiven Art und Weise, das muss ja nicht direkt dann unsachlich oder auf die persönliche Ebene gehen. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Das bringt Organisationen dann manchmal viel schneller voran, als halt für diesen schnellen Konsens zu sagen, Konflikte unter den Teppich zu kehren und möglichst schnell weiterzugehen. Weil das schnell ist es dann eben nun mal oft doch nicht.
Aber es braucht ja auch Lernen im Individuum, ne? Also ich persönlich muss gestehen, ich habe es nie gelernt, Konflikte irgendwie auszutragen oder überhaupt zu bearbeiten. Also mein Learning war schon immer, ne, jetzt vertragt euch mal und dann ist gut. So, also wir kehrten alles unter den Teppich. Nicht, weil wir irgendwie miteinander ein Problem hatten, aber offensichtlich war das kein Thema. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen auch so geht und in Organisationen dann genau das nämlich vorherrscht. Die Leute wissen gar nicht, wie sie jetzt damit umgehen sollen und machen das gar nicht bewusst, dass sie das irgendwo unter den Teppich kehren, sondern ich glaube, es ist einfach, also ich sehe das an mir, eine völlige Überforderung im Umgang damit.
Ja, das hat ja verschiedene Ebenen, ne? So wie du sagst und wie auch Julia eben ja eingangs gesagt hat, Konflikte haben keinen guten Ruf, ne? Das heißt, es gibt vielleicht auch jenseits des Individuums so eine gewisse Grundtendenz, sie zu vermeiden. Und gerade auch wieder so in Organisationen muss man sicherlich dann auch in den Blick nehmen, woher kommt denn das? Ne? Was ist wiederum die Funktion der Konfliktvermeidung? Woran liegt das? Herrscht ganz viel Unsicherheit? Sind da bestimmte andere Dinge mit verknüpft in der Organisation, die das nicht ermöglichen? Das kann man einmal sicherlich auf der Individualebene sehen, das kann man auch auf der Organisationsebene sehen. Also es ist sicherlich kein ganz leichtes Thema.
Ich finde, das Buch hat jetzt schon dazu beigetragen, auch nochmal einen anderen Blick auf Konflikte zu wagen, ne? Dann nochmal so ein bisschen die eigenen Glaubenssätze aufzuweichen und nochmal neue Möglichkeiten im Denken und Fühlen, was Konflikte angeht, aufzumachen.
Schon ganz, ganz, ganz viele Punkte, die er gebracht hat. Was ich rausgehört habe und natürlich auch gelesen habe, ist, statt Pseudoharmonie, ne, Julia, du hast am Anfang auch gesagt, es braucht das für Veränderungen, vielleicht auch für Stabilität, je nachdem muss man mal Konflikte austragen. Das heißt, nur mit dem Konflikt kann ich halt auch vielleicht eine Veränderung herbeiführen oder wieder zu einer alten Stabilität zurückkommen. Und so ein typisches Phänomen, was in Organisationen auftreten könnte, sind so Grundsatzdiskussionen, die aus ungeklärten Konflikten und aus einer Pseudoharmonie heraus entstehen können, zum Beispiel. Ne? War auch, glaube ich, ein Beispiel in dem Buch. Das finde ich halt ganz spannend. Ne? Also dass man eigentlich einen Konflikt braucht, um was Neues auch zu erreichen. Ne?
Das heißt, vielleicht können wir uns ja noch mal ein bisschen anschauen, was der Zweck von Konflikten, so wie der Klaus Eidenschink das schildert, sein kann. Und das fand ich auch ganz interessant, dass eigentlich der Zweck von Konflikten die Auflösung bestehender Ordnungen sind, um eben eine neue Stabilität herzustellen. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, Matthias. Und dafür können eben sowohl Eskalation als auch Deeskalation hilfreiche Mittel sein. Und häufig ist es ja so, dass Konflikte dann aufpoppen oder rauskommen, wenn das Alte, was bisher so Stabilität gegeben hat, wenn es dazu vielleicht eine Alternative gibt. Da kommt irgendwas Neues rein und dann muss man sich entscheiden, entscheide ich mich jetzt für das Neue, gehe ich den neuen Weg, bleibe ich beim alten Weg? Und da hilft der Konflikt, eine Entscheidung herbeizuführen. Und man kann sich den Konflikt da, glaube ich, ganz gut so als evolutionären Prozess vorstellen. Es gibt eine Situation der Stabilität, dann kommt irgendeine Variation auf, eine Alternative zum Bestehenden. Das führt dann zu einer Instabilität. Man weiß nicht mehr genau, was ist jetzt das Richtige. Dann wird vielleicht der Konflikt ausgetragen. Es entsteht eine Entscheidung für oder gegen das Neue oder das Alte. Und im Nachgang kann dann wieder ein zumindest vorübergehend stabiler Zustand eintreten. Das ist sozusagen dieser Prozess dann das Mittel, um wieder diese Stabilität herzustellen nach einer neuen Entscheidung. Oder auch, das kennen wahrscheinlich Familien zum Beispiel sehr gut aus der Pubertät. Da wird etwas Bestehendes in Frage gestellt. Also die 14-jährige Tochter möchte ausgehen. Die Eltern sagen, du bist aber um 10 zu Hause. Was? Ich bin doch kein Kind mehr. Da kommt Widerstand auf. Und da wird die Erwartungs Haltung oder die Erwartungsstruktur verändert. Ne, normalerweise würde man erwarten, so, ich sage etwas, ich gebe eine Regel vor und auf einmal wird die in Frage gestellt. Die Erwartung verändert sich im Hinblick auf die die Situation, die bisher geherrscht hat. Ne? Und durch diesen Widerstand oder durch diesen Konflikt, der dadurch entsteht, können neue Regeln entstehen und eine neue Ordnung sich formen. Ne? Die bestehende Stabilität wird aufgeweicht. Oder ne, diese Funktion, dass eben diese Labilität auch irgendwann wieder in eine Stabilität umgewandelt werden muss. Denn wenn wir keine festen Erwartungen mehr haben, von denen wir ausgehen können, dann wird natürlich das Leben in Beziehungen, in Familien, aber natürlich auch in Teams und in Organisationen höchst anspruchsvoll und anstrengend, wenn man also gar nicht mehr weiß, was man da so erwarten kann. Und diese Situation finden wir ja häufig vor, wenn Teams sich neu formieren oder wenn neue Mitarbeiter in ein Team hineinkommen. Da sind die Erwartungen noch nicht gefestigt. Man weiß noch nicht so genau, wie wollen wir es machen? Was ist denn die Art und Weise, wie man hier die Dinge tut? Oder welche Erwartungen kann ich an die Rolle XY haben? Und da entstehen dann Konflikte. Und das ist häufig am Anfang einer Teamzusammenstellung, dass man sich eben reibt aneinander, weil es unterschiedliche Erwartungen gibt. Und die müssen geklärt werden. Und diese Regulation, die führt dann dazu, dass am Ende eben vielleicht Regeln entstehen und bestimmte Rollen entstehen, an die Erwartungen geknüpft sind, von denen alle wissen, die für alle klar sind. Das heißt, die Konflikte bearbeiten eigentlich diese Kontingenz, also diesen Raum an Möglichkeiten, wo noch nicht klar ist, was jetzt passieren soll, ne, und machen daraus einen stabilen Zustand, und die Unklarheit wird irgendwie in Klarheit umgewandelt.
Das ist ja auch was wir auch jenseits von so Teamprozessen, in den ganzen großen Transformationsprojekten, die jetzt gerade so durch glaube ich, ganz viele Organisationen, durch ganz viele Unternehmen, die agile Transformation ist noch nicht zu Ende. Also die Organisationen stehen auf ganz unterschiedlichen Stufen. Digitale Transformation, also es gibt ja viele Sachen, die gerade Organisationen nicht nur auf Teamebene, sondern auf Gesamtorganisationsebene umtreiben. Und da ist es ja immer dieses sprichwörtliche Bekämpfen des, das haben wir schon immer so gemacht. Also das ist ja so das geflügelte Wort, was jedem Agile Coach oder Agile Evangelist oder wie auch immer die Nackenhaare hochstellt, sagen, ja, schön, dass das schon immer so gemacht worden ist, aber vielleicht ist es nicht mehr der richtige Weg und dann kommt man genau in diese veränderungsschräger Konfliktsituation, wo dann halt ausgehandelt und ausgefochten werden muss, was ist der alte Weg, was ist der neue Weg, und wie kommen wir von A nach B? Was machen wir mit der Zeit dazwischen? Was machen wir mit diesem Kontinuum?
Ja, finde ich gute Perspektiven. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn wir auf den Konflikt draufschauen. Ne? Also wir wissen, auf der einen Seite haben wir vielleicht einen schreienden Teenager, der irgendwas haben möchte. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht in der Organisation zu viele Kompromisse oder seichtere Konflikte. Wie würdet ihr erstmal einen Konflikt definieren? Also wo fängt ein Konflikt an? Was ist überhaupt ein Konflikt? Hat Klaus Eidenschink dazu auch was geschrieben?
Super spannende Frage, die mir die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat, weil wenn ich mich an den Buchclub erinnere, war das auch so eine Diskussion, die irgendwann zwischendrin mal aufgetaucht ist, und ist eins meiner ganz großen Leidenschaftsthemen, ganz speziell, weil wir gefühlt sehr, sehr häufig über Dinge reden, über Begriffe reden, ohne einen Abgleich herzustellen. Was meinst denn du überhaupt, wenn du von Konflikt redest? Was meine ich, wenn ich von Konflikt rede? In meinem Verständnis dessen, wie Klaus Eidenschink es beschrieben hat, ist das Niveau sehr niedrig. Ne? Also es geht nicht darum, dass sich zwei Menschen schon mit gewetzten Messern gegenüberstehen und das ist jetzt ganz kurz vor, es geht ums Blut, sondern wirklich relativ niederschwellig oder auf einem sehr geringen Niveau noch angesiedelt. Konflikt ist im Grunde genommen immer dann, wenn zwei Positionen aufeinandertreffen, wo es im Grunde genommen sowas wie eine doppelte Negation gibt, also es sich nicht sofort auflöst und nicht sofort klar ist, wie und in welche Richtung geht es weiter, sondern wo sich erstmal zwei Positionen gegenüberstehen und eben unklar ist, wie lösen sich diese beiden unterschiedlichen Positionen gegeneinander auf, in welche Richtung geht es weiter, geht es links rum, geht es rechts rum, geht es in der Mitte weiter, bleibt alles wie es ist, ändern wir es und nicht alle sofort sagen, okay, es ist ein Satz gesagt und alle wissen wieder, wo vorne ist. Das heißt, es ist wirklich sehr auf sehr niedriger Ebene angesiedelt. Und dann ist ja genau die Frage, wie entwickelt es sich weiter? Also entflechtet es sich sehr, sehr schnell? Gibt es sehr schnell Regulationsmechanismen auf der Individualebene, die greifen, um das in eine bestimmte Richtung zu lenken? Oder neigt der Konflikt eben genau dazu zu eskalieren? Oder nutzt er die Chance, sich selber zu eskalieren?
Und da erinnere ich mich auch mal gleich an das Cover von dem Buch, wo auch oben das Wort Nein draufsteht. Und er beschreibt das halt auch schön, wenn zwei Positionen aufeinander prallen, also wenn das Nein auf das Nein prallt, dann entsteht im Prinzip erst der Konflikt. Ne? Wenn meine Frau sagt, komm, sollen wir heute ins Kino gehen? Ich sag ja, ist ja kein Konflikt da. Wenn ich aber sage, ich würde lieber lesen, weil ich nächste Woche vielleicht wieder ein Buchclub-Treffen habe, dann sagt sie, ja, aber wir wollten doch wieder Zeit zusammen verbringen. Ja, aber das andere ist ja auch wichtig. Und daraus kann halt so ein erster Mini-Konflikt entstehen. Ich glaube, später nutzt da, glaube ich, auch ein Modell, was wir auch mal besprochen hatten, ne, von verschiedenen Eskalationsstufen von Konflikten, wo dann nachher ab einer bestimmten Ebene einfach ohne eine dritte neutrale Position es fast gar kein Zurück mehr gibt, ne, weil sich die Fronten dann so sehr verhärtet haben. Also auch das sind natürlich Konflikte, aber er fängt da mit sehr, sehr kleinen Konflikten durchaus an und weist darauf hin, ne, dass das auch schon Konflikte sind, in denen man in einer bestimmten Art und Weise agieren kann. Und ich glaube, es ist jetzt auch schon zweimal gefallen, Dennis, du hast es gerade indirekt gesagt, Juli hat das auch schon gesagt, der Konflikt verstärkt sich auch selber, der will sich selber erhalten. Klaus Eidenschick hatte ja auch in dem Buch geschrieben, dass der so ein System für sich selber ist, ein Selbsterhaltungstrieb hat und sich selber versucht zu erhalten. Da hat man auch mal länger drüber diskutiert, weiß ich noch. Wie ist denn eure Sicht darauf? Ist das der Konflikt selber ein System und will er sich selbst erhalten?
Ja, das ist, finde ich, ein Thema dieses Buches, ne, wo man schon tiefer einsteigen muss, wo man selbst auch so ein bisschen vielleicht mal gucken muss, was ist denn damit gemeint, was bedeutet das denn eigentlich? Und ich finde, es hat viel mit dieser Reflexhaftigkeit zu tun, dieses Widerspruchs, ne? Also, dass man eigentlich mit zwei Erwartungen zu kämpfen hat, nämlich die eine, dass der andere wieder sprechen wird und die andere Erwartung, dass es selbst auch nötig ist zu widersprechen. Also da merken wir, wenn der Konflikt uns hat, wenn wir eben auch so eine Frage wie, kannst du bitte die Musik mal leiser machen, dass dann sofort dieser Widerspruch Mechanismus angeschmissen wird. Nein, wieso? Ich habe doch irgendwie auch ein Recht, hier zu sein. Du willst lesen, ich will Musik hören. Jetzt lass mich doch, ne? Und dann kommt wieder der andere, der sagt, aber du hast doch gestern schon laut Musik gehört, jetzt bin heute ich dran. Da werden die Möglichkeiten, die es vielleicht sonst noch gibt, so, ach, ich gehe in einen anderen Raum und höre da Musik, die werden auf einmal nicht mehr gesehen, weil es diese Tendenz gibt zum Widerspruch. Und das ist etwas, was gar nicht aus vielleicht dem psychischen System kommt, sondern das ist etwas, wo der Konflikt uns hat, wo er sich selbst erhält mit. Und je häufiger das gelingt, dieser Widerspruch, ein erneuter Widerspruch, desto besser kann der Konflikt sich ernähren, so wie Klaus Eidenschink es nennt. Das erzeugt dann diese unschöne Dynamik und ohne Regulationskompetenz wird es eben schwer, das wieder einzufangen. Und je stärker wir uns selbst vielleicht mit Positionen, mit Werten, mit Kompetenzen, mit vielleicht auch Wissen identifizieren, desto stärker neigen wir ja zu diesem Widerspruch, ne, oder zu dem, ich muss aber jetzt um meine Position kämpfen. Und je stärker wir vielleicht selbst von inneren Konflikten in Besitz genommen werden, desto schwerer ist es für uns ja auch, mit äußeren Konflikten umzugehen. Und das sieht man ja natürlich jetzt auch in den Konflikten, die es in der Welt so gibt. Je begrenzter die Ressourcen sind, desto schwerer ist es, dass die Bedürfnisse von allen gestillt werden können. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Rollenkonflikte, die überall immer stärker werden, auch in Organisationen, ne? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, oder wenn ich in der einen Rolle bin, dann will ich eigentlich das, und in der anderen Rolle müsste ich aber was anderes wollen. Das holt uns ja auch immer wieder ein, und daraus ernährt sich dann natürlich auch der Konflikt, oder das hemmt sozusagen unsere eigene Kompetenz, dem Konflikt anders zu begegnen als mit Widerstand.
Zunächst einmal finde ich, ist das ja eine wahnsinnig entlastende Sichtweise, also rein auf der psychischen Ebene. Und Julia, du hast es gerade schon zweimal, glaube ich, so im Nebensatz, wenigstens die eine Hälfte, gesagt. Wir haben keinen Konflikt, sondern der Konflikt hat uns, ist ja so eins der Mantras fast schon, die man in dem Buch findet. Und das ist natürlich eine sehr entlastende Sichtweise im ersten Moment, indem man nämlich sich erstmal auch auf den Standpunkt zurückziehen kann. Es ist nicht so, dass es einen aus der Verantwortung entlässt, aber es ist erstmal entlastend, sagen zu können, okay, es gibt da einen Mechanismus, der sich gerne immer wieder herausbildet, vielleicht auch eben jenseits der individuellen Psyche, die natürlich trotzdem auch eine Rolle spielt, weil es einfach unterschiedliche Ebenen gibt, die das befüllen können. Es sind ja einmal genau, ne, die Sachen, wie fühle ich in einem bestimmten Moment, also wie ist meine eigene Historie, was habe ich selber für Glaubenssätze, Muster, was habe ich für Traumata irgendwo erfahren, die halt irgendwo angetriggert werden. Es ist die Art, wie ich denke, das heißt, wie ich in einer bestimmten Situation verhaftet bin, wie ich mich irgendwie mit meiner Überzeugung auf ein bestimmtes Thema gesetzt habe. Alles das spielt natürlich eine Rolle, was dann doch auf der Individualebene verhaftet ist. Und gleichzeitig ist es halt doch recht entlastend, erstmal zu sagen, okay, das gibt bestimmte Dinge, die werden gezogen, die werden angetriggert. Aber es ist erstmal ein System für sich, was ins Laufen kommt. Und Julia, du hast es gerade auch schon gesagt, das, was es dann braucht. Und deswegen entlässt es uns nicht aus der Verantwortung, weil es dann nämlich genau die Konfliktregulationsmechanismen braucht, die dann ganz stark halt im Inneren liegen. Das heißt, das ist ja so ein bisschen die Sichtweise, ja, der Konflikt nährt sich selber über bestimmte Dinge, über unser Verhalten, es verselbstständigt sich, und es braucht dann eine sehr aktive innere Intervention, um aus diesem Kreis, aus diesem Zirkel halt wieder ausbrechen zu können. Das heißt, auf der einen Seite eine sehr schön entlastende Sichtweise, auf der anderen Seite keine, die uns vollkommen aus der Verantwortung entlässt. Zum Glück nicht.
Das ist das Interessante, was ich auch finde, ne? Also ihr habt ja jetzt auch den Begriff der Konfliktregulationskompetenz oder der Konfliktregulation schon reingebracht. Traditionell würde man wahrscheinlich eher sagen, ich möchte den Konflikt lösen. Ne? Das ist wahrscheinlich eher so umgangssprachlich das, was man hört. Und darum geht's ihm ja teilweise auch gar nicht, ne? Sondern es geht ihm darum, einen Konflikt auch bewusst in die eine oder andere Richtung steuern zu können. Und vielleicht braucht es im Moment, um einen Konflikt beilegen zu können, vielleicht auch erstmal die Möglichkeit, den Konflikt erstmal anzuheizen und auch erstmal, ja, damit vielleicht nicht nur die Harmonie in der Organisation herrscht, muss ich vielleicht erstmal zeigen, dass es ein Konflikt ist und den vielleicht erstmal ein bisschen provokativer anheizen. Und darum geht es ja auch sehr stark in dem Buch, ne, dass man darauf eingeht, was ist diese, welche verschiedenen Arten von Konfliktkompetenzfeldern gibt es und wo stehe ich denn da eigentlich normalerweise? Da sind ja auch viele Reflexionsfragen drin, um sich selber einschätzen zu können, ne, wo bin ich denn schon besser oder schlechter? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Also ich finde, es gab auch in dem Buch viele Beispiele dafür, dass Konflikte sich ja nicht immer direkt so zeigen oder als das zeigen, was sie eigentlich sind. Ne? Da gibt es einen Konflikt, der ist irgendwie sichtbar, der wird ausgefochten an der Oberfläche und in Wirklichkeit liegt vielleicht noch etwas anderes darunter, was erstmal gar nicht so sichtbar ist. Und dafür ist es eben ja auch wichtig, diese Regulationskompetenz zu haben, denn um das zu spüren oder das zu sehen, braucht es natürlich dann auch den Mut, da reinzugehen und eben nicht den Konflikt, der gerade an der Oberfläche ist, irgendwie zu bearbeiten und dann nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, haben wir wieder super hingekriegt, der Konflikt ist weg, sondern dann zu sagen, was braucht es denn jetzt, um das, was darunter liegt, nach oben zu holen, auch wenn das vielleicht für die Menschen im Raum schmerzlich ist oder auch wenn es nicht so ganz leicht ist für alle, dass eben dieses Problem, was man eigentlich bearbeiten wollte, zur Seite gelegt wird. Ich glaube, das ist dann die Konfliktregulationskompetenz, um die es geht, ne? Zu spüren, was ist da sonst noch und was braucht es jetzt für eine Intervention?
Ich finde, das zahlt ja auch ganz stark auf das ein, was du vorne gesagt hast zum Thema Veränderung. Ne? Ein Konflikt braucht es, um Veränderung zu bewegen. Und wenn du, ich nehme jetzt mal dein Bild, an der Oberfläche den Konflikt gerade so bearbeitest und ihn dann wegschiebst und sagst, yay, super, haben wir jetzt geschafft, dann hast du halt keine Veränderung bewirkt. Ne? Dann hast du nichts damit getan, außer kurz oberflächlich irgendwas anzukratzen. Aber wenn du eben nicht tief reingehst, bewegt sich auch nichts.
Ja, und es ist nicht nur das Thema Entwicklung, sondern da glaube ich auch im deutlich kleineren Maße. Ne, es ist ja immer die Frage dann auch, gucke ich jetzt wieder auf den Organisationskontext, wenn ich in einer Organisation, in einem Team 10-mal ein sehr gleichartiges Problem habe, was auftritt, dann kann ich natürlich immer gucken, dass ich dieses Problem ganz kurzfristig fixe, also sehr speziell da bleibe. Wenn aber immer wieder das Gleiche auftritt, dann sollte ich es vielleicht doch dann mal generalisiert betrachten. Also er arbeitet ja mit unterschiedlichen Dimensionen, unterschiedlichen Polen. Kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal drauf zurück. Und das ist so einer der prägnantesten für mich, ob man in Diskussionen, in Konfliktsituationen halt sehr spezifisch unterwegs ist oder ob man sehr generalisiert unterwegs ist. Und gerade wieder, Matthias, du hattest es eingangs gesagt, mit der Pseudoharmonie. In der Pseudoharmonie, die sehr stark deeskalationsgeprägt ist, würde man dann halt immer sehr schön in diesem einen kleinen spezifischen Problem bleiben, weil das lässt sich schnell lösen, das lässt sich schnell adressieren, das tut vielleicht nicht weh, weil ich dann nichts Generelles in Frage stellen muss. Es ist aber manchmal dann einfach genau angesagt, da auch die Frage nach dem generellen Doing. Wie gehen wir solche Dinge generell anzustellen? Und das kann dann halt ungemütlich sein, das kann vielleicht schmerzhaft sein, weil man da grundsätzliche Dinge dann in Frage stellt, wie Personen in Organisationen handeln, wie ihre Rolle ausgestaltet ist oder was auch immer damit verbunden ist. Und das würde dann wirkliche Veränderung bedeuten, die halt im ersten Moment vielleicht nicht gewollt ist oder wo der einfache Weg gegangen werden will. Das ist ja genau die Kunst, ne? Deswegen finde ich das halt auch so charmant, ne? Steht ja auch im Titel, es geht nicht immer nur um das Beruhigen und ums Schnelllösen, sondern auch in den richtigen Momenten es anheizen, auf die richtige Ebene bringen. Und das ist ja eine Sache, die vollkommen offen ist, ob eine Eskalation oder eine Deeskalation in einem speziellen Moment funktional oder dysfunktional ist. Beides ist jeweils möglich und sehr situativ geprägt.
Und das ist, finde ich, ja auch das, was einem so ein bisschen Angst macht bei der Lektüre dieses Buches, ne? Dass es fächert natürlich ganz viele Handlungsmöglichkeiten auf und gibt einem ganz viel Einblick und beschert einem sehr viel Wissen und vielleicht auch rationale Erkenntnis. Und die schlechte Nachricht ist natürlich, dass die Konfliktregulationskompetenz nicht alleine nur sich aus dem Wissen ergibt oder aus der Analyse eines Konflikts, sondern sehr stark eben auch auf die Wahrnehmung setzt, ne? Auf auf das eigene, weiß ich nicht, das eigene, die eigenen Seelenprozesse, dieses, diese Emotionalität, die braucht es einfach, um sich selbst so ein bisschen auch als Resonanzkörper zu nutzen, ne? Was spüre ich denn gerade in diesem Konflikt, auch wenn ich nicht beteiligt bin? Welche Resonanz erzeugt das in mir? Dieses sensible Wahrnehmen der eigenen Resonanz und daraus dann auch die hilfreichen Schritte abzuleiten. Was kann ich denn jetzt tun? Nicht nur einfach wahrzunehmen, sondern daraus etwas abzuleiten. Das ist dann natürlich die hohe Kunst. Und deswegen, daher kommt ja auch irgendwo der Titel des Buches, ne? Die Kunst des Konflikts, weil es eben schon so ein bisschen eine Kunstform ist, diese unterschiedlichen Möglichkeiten und Optionen, die man hat in der Konfliktregulation, zu nutzen in einer Art und Weise, die sehr viel auch mit Empfindungen zu tun hat, mit Fühlen, mit Emotionen, mit Resonanz und die dann eben zutage bringen.
Ja, absolut. Und du hast es gerade zwischendrin angesprochen, Matthias, es war, glaube ich, auch deine Eingangsfrage. Das ist was, vor allem auch, wenn man in der Metaperspektive oder wenn man als Externer in eine Situation reinkommt, das ist natürlich ungemein wichtig zu wissen, wo in diesem ganzen Möglichkeitenraum man selber Triggerpunkte hat. Also sich dessen bewusst zu sein, weil die wird jeder von uns haben, aus bestimmten Ereignissen in unserer Historie, aus unserem individuellen Sein einfach, gibt es Dinge, die ziehen uns per se eher in die Eskalations- oder Deeskalationsrichtung. Und sich dessen gewahr zu sein, ist wahnsinnig wichtig, nicht nur um seine eigenen Konflikte produktiv bearbeiten zu können, sondern vor allem auch in der Situation, in der wir ja häufig dann unterwegs sind, wenn man mit Teams zusammenarbeitet, wenn man in Organisationen arbeitet, dann nicht zu biased zu sein, wenn man in Situationen reinkommt, weil man halt die Neigung hat, selber in die eine oder andere Richtung stärker zu gehen. Und da bietet er durchaus einige Sachen ja an. Reflexionsfragen, jetzt wieder ganz nah am Buch, Reflexionsfragen, mit denen man sich selber beschäftigen kann, um sich selber auf die Schliche zu kommen, um in diesen Situationen kompetenter handeln zu können.
Und um auch kompetenter handeln zu können, hat er ja auch ein Modell aufgezeichnet, schon relativ früh auch, in dem er Konflikte eigentlich ja zerlegt in seine verschiedenen Modis und Dimensionen, um sie besser analysieren zu können, um dann auch zu wissen, auf welchem Pol bewege ich mich denn gerade und was würde denn jetzt helfen, um den Konflikt zu schüren oder zu beruhigen? Dennis, vielleicht möchtest du da kurz mal ein bisschen was tiefer reingehen, was er da so als Modell aufgebaut hat.
Ja, super gerne. Vielleicht können wir auch da das Schaubild, ich glaube, wir hatten auch bei uns im Buchclub ein Schaubild, was uns irgendwo da untergekommen ist, das einmal teilen, weil es schon eine gewisse Komplexität hat. Auf der obersten Ebene gibt es, und die sind, glaube ich, relativ bekannt, drei Ebenen, wo man Konflikte verorten kann. Das ist einmal die Sachdimension, die Sozialdimension und die Zeitdimension. Und für jede dieser drei Dimensionen hat er dann wieder noch jeweils drei unterschiedliche Modi, die definiert sind, beschrieben sind und zu jedem dieser Modi dann zwei Pole, also einen Eskalationspol, einen Deeskalationspol, eine Handlungsoption, wie man halt in diesem einen Modus eher eskalierend und deeskalierend wirken kann. Das eine hatten wir eben schon auf der Sachdimension. Ein Modus ist der Aufmerksamkeitsmodus, ne? Also wie steuere ich meine Aufmerksamkeit und die beiden Pole, das hatten wir eben schon ganz kurz, werden halt entweder spezifisch oder generalisiert. Das heißt, richte ich meine Aufmerksamkeit auf ein sehr spezifisches Problem, auf eine sehr spezifische Situation oder löse ich mich von dieser spezifischen Situation und generalisiere das? Das ist, kennt man wahrscheinlich auch aus dem Privaten, aus der Familie, auch aus Organisationen, wenn man dann halt aus dem kannst du bitte den Müll rausbringen und daraus wird dann, nie hilfst du hier im Haushalt, immer muss ich alles machen. Das sind ja auch diese schönen Absolutworte, die dann immer wunderbar eskalierend wirken. Also immer, nie, alles und nichts sind ja perfekte Triggerpunkte immer. Ne? Das ist das, wo man dann sehr generalisierend denken und reden, agieren würde. Und das Spezifische ist ja dann eher, dass man dann deeskalieren, ja, mir geht's nicht darum, wer hier immer den Haushalt macht und wer hier nie hilft, sondern ich bitte dich einfach darum, jetzt einmal gerade den Müll rauszubringen, weil es stinkt. Das sind so die unterschiedlichen Spielarten. Also Sachdimension, Sozialdimension, Zeitdimension, da jede Menge Modi darunter. Ich weiß nicht, ob euch noch irgendein Modus hängen geblieben ist, der für euch so wahnsinnig prägnant ist oder den ihr immer wieder beobachtet.
Ich finde zum Beispiel den auf der Sozialdimension den Aktionsmodus interessant. Da gibt es ja den Sendenden, also ich sende, andere empfangen, und das ist ja eher so eine Ansage machen vielleicht, oder den Erkundenden, also ich stelle Fragen, ich interessiere mich für unterschiedliche Positionen, ich wiege ab vielleicht auch ein bisschen. Das kann man ja häufig auch in Organisationen beobachten, ne? Dass wenn da unterschiedliche Perspektiven genutzt werden wollen, dann ist natürlich der erkundende Modus hilfreicher, um zu schauen, was gibt es denn für Optionen? Wollen wir die erstmal vielleicht alle gegeneinander stellen oder mal erstmal sichtbar machen, um was es hier überhaupt geht? Das kann ja dann auch Neues befördern, ne? Da können neue Dinge entstehen. Und manchmal ist es aber in Organisationen auch hilfreich und nützlich, wenn in einer unsicheren Situation einfach eine Ansage gemacht wird, wenn einfach eine klare Position verkündet wird und gesagt wird, so wird's jetzt gemacht. Ich mache jetzt mal eine Ansage, damit es einfach sich weiter bewegen kann und die Organisation oder das Team nicht in einem immerwährenden Diskurs stecken bleibt. So, das finde ich auch eine spannende Dimension, vor allem, weil ja auch das Sendende häufig eben eher diesen negativen Touch hat. Ne? Heute muss man ja nur fragen und erkunden, und diese Ansagen machen wird, ist ja so aus der Mode geraten ein bisschen, sage ich mal.
Ich würde für mich auch noch einen aus der dritten verbleibenden Dimension, der Zeitdimension, einmal rausgreifen. Das ist der Erklärungsmodus. Ne? Für alle, die irgendwie einen systemischen Hintergrund haben, eine systemische Ausbildung haben, ist das einer, der sich total anbietet, weil da geht's auf der einen Seite um das Thema Linearität oder Zirkularität, auf der anderen Seite, oder ganz flapsig gesagt, wer ist denn schuld? Ne? Also das beliebte Henne-Ei-Problem oder die ganz klassische Zuordnung, wer hat denn Schuld an der Situation? Ne? Also auch da wieder ganz klar linearer Erklärungsmodus ist der eher eskalierende. Ne? Das heißt, ich bin in einer Konfliktsituation und suche nach dem Schuldigen. Wer hat denn angefangen? Wer hat das Ganze denn hier verursacht? Und das zirkuläre Denken ist ja eher zu sagen, naja, wo der Startpunkt liegt, kann man häufig oder sogar in der Regel gar nicht genau definieren, sondern es kam eins zum anderen. Es sind unterschiedliche Wahrnehmungen, die eine Rolle spielen. Und unterschiedliche Wahrnehmungen führen ja schon dazu, dass man gar keinen klaren Startpunkt finden kann, weil jeder ihn anders verorten würde. Und die Offenheit zu diesem Denken ist dann natürlich eher deeskalieren. Und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, wer hat angefangen, weil kriegen wir vielleicht auch gar nicht mehr hin, liegt vielleicht auch viel zu weit in der Historie. Und das ist nicht darum, das, worum es vielleicht gerade auch geht, sondern wir wollen ja hier weiterkommen. Deswegen ist die Suche nach dem Schuldigen, was wir, glaube ich, bei uns kulturell immer noch sehr, sehr gut können, vielleicht nicht immer der passende Weg, um Konflikte dann zu deeskalieren, wenn das angesagt ist. Aber auch da wieder, ne, es kann auch andere Situationen geben, in denen es vielleicht mal angemessen ist, auch den linearen Weg zu gehen. Wenn eine Person immer die Person ist, die in Konfliktsituationen zurücktritt, zu kurz kommt, sich da dann eher sendend und linear zu positionieren, also sozusagen seinen klaren Standpunkt zu geben und einfach auch mal ganz klar zu sagen, okay, nein bis hierher und nicht weiter, ich bleibe auf meinem Standpunkt, ich ziehe mir jetzt keinen Schuh an, keinen eigenen Schuh an für den Konflikt, den wir gerade austragen, kann das auch sehr funktional sein, um einfach Musteränderungen in bestimmten Situationen herbeizuführen.
das finde ich halt auch super spannend in dem Buch, dass er, also jetzt, wenn man so zuhört, würde ich sagen, ne, die systemische Sichtweise ist ja eigentlich die richtige. Oder dass es gibt kein klares richtig und falsch, alles ist ambig, ne? Und das ist die richtige Sichtweise. Das ist vielleicht eine Überzeugung, die viele haben bei bestimmten Fragestellungen, aber das versucht er sehr, sehr häufig auch immer wieder aufzuklären, zu sagen, beide Pole haben ihre Berechtigung, beide Pole braucht man manchmal und sie sind nicht alle der eine ist nicht per se immer der Bessere und der Schlechtere. Und wenn ich sage, ach, ja, lass sie doch parken, wie sie wollen, ne, und man aber über der Überzeugung ist, hier wird aber in dieser Straße anders geparkt, ne, dann kann das halt auch wieder zum Konflikt führen, wenn ich da eine zu offene Sichtweise habe bei jemand, der da sehr überzeugt von ist, zum Beispiel. Ne, und das versucht er halt an vielen Stellen mehrfach zu erläutern und auch positive Beispiele für beide Pole immer zu finden. Das finde ich echt gut, ja. Ich würde gleich gerne in den Bereich eurer persönlichen Eindrücke zum Buch zu kommen. Jetzt haben wir uns ja sehr viel inhaltlich damit beschäftigt. Was hat euch am meisten bewegt oder was habt ihr mitgenommen?
Ja, ich kann da auch nochmal ganz persönlich offen sein. Mich hat dieses Buch auch auf ganz anderer Ebene nochmal total beschäftigt, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich einen ganz schwierigen Zugang dazu finde. Also mich wirklich schwer tue, diese Art und Weise, wie das Buch geschrieben wird oder ist, für mich anzunehmen und auch mich da reinzudenken. Ich fand das wahnsinnig komplex und sehr, sehr tiefgründig. Ich weiß, dass da ganz viel drinsteckt und ich kann auch bei ganz vielen Themen mitgehen. Und die Diskussion hier in der Gruppe hat mir da total geholfen. Aber ich allein wäre garantiert sehr viel früher ausgestiegen in dem Buch. Und das hat mich persönlich auch echt geärgert, weil ich da auch schon hohen Anspruch an mich selbst habe und mich mit diesem Buch wirklich geplagt habe, muss ich ganz klar sagen. Also das ist das, was mich am allermeisten bewegt hat, neben den Inhalten, die sicher sehr wichtig und hilfreich sind.
Er hat teilweise auch sehr komplizierte Worte für einfache Themen gefunden, eben viel das Wort Kontingenz. Ich müsste wieder nachgucken, was es bedeutet. Und wenn man nicht systemisch bewandert ist und so, dann sind manche Aspekte vielleicht sogar noch schwieriger nachzuvollziehen, ja.
Mir ging es auch so, dass ich immer wieder so ein bisschen herausgefordert wurde, nicht nur meinen eigenen Blick auf Konflikte so aufzuweichen, sondern diesem Druck standzuhalten, das jetzt alles, wenn ich das Buch gelesen habe, umsetzen zu müssen. Und ich glaube, da gibt er ja auch eine kleine Erleichterung am Ende mit, dass es eben klar ist, dass es jetzt nicht so, jetzt habe ich es gelesen, jetzt weiß ich es, jetzt mache ich es einfach, sondern dass es eben sich entwickeln muss, dass so eine Konfliktregulationskompetenz eben nicht mit dem Wissen startet, sondern tatsächlich auch so ein bisschen vorantasten ist und vielleicht auch mal Fehler machen und eben auch die Beschäftigung mit sich selbst voraussetzt. Ne? Das hat mich nochmal wirklich sehr stark dazu bewogen, bei mir selber hinzuschauen und zu gucken, was ist es denn? Wo habe ich denn so meine Triggerpunkte? Und ich habe schon ein paar gefunden bei den Fragen. Was mir sehr gut gefallen hat, um für mich auch dieses Bild von Konflikten ein bisschen anders zu deuten, war der Vergleich mit den Konflikten als Immunsystem. Weil ne, auch ein Immunsystem kann überreagieren, kann sich wehren, kann aber eben auch Veränderungen erzeugen im Körper, kann Viren bekämpfen. Wenn da zum Beispiel irgendwas reinkommt, dann gibt es wieder neue Möglichkeiten. Ne? Die müssen nicht immer positiv oder negativ sein, sondern es verändert etwas und es ruft eine Reaktion hervor. Das fand ich ganz, ganz schön, ne? Auch einhergehend mit diesem Gedanken, dass Harmonie eigentlich unwahrscheinlich ist. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir ständig von einem Konflikt in den nächsten gehen und wenn wir Stabilität erreicht haben, das auch nur ein vorübergehender Zustand ist. Und das hat für mich nochmal viel leichter gemacht im in meiner Haltung gegenüber Konflikten und auch in meiner Reflexionsfähigkeit gegenüber Konflikten und in Konflikten.
Ich kann da ganz gut anknüpfen. Es gibt verschiedene Dinge, die mich da total positiv bewegt haben. Einerseits wirklich das Entlastende an dem Konflikt, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, der Konflikt hat uns, also dem auch eine gewisse Neutralität damit einfach einzuräumen und es nicht in sich selber zu überemotionalisieren. Das hat mir total gut, ganz grundsätzlich gefallen. Und ich habe nach dem Lesen des Buches mit dem Beschäftigen, mit diesen unterschiedlichen Dimensionen und Modi, zwar auf der einen Seite immer wieder gedacht, uiuiui, das ist ganz schön kompliziert. Gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder gemerkt, dass es mich halt in bestimmten Situationen zu bestimmten Modi in der Aufmerksamkeit hinzieht und diese Heuristik für mich einfach wahnsinnig hilfreich ist, um auf Konflikte zu blicken und sie ein bisschen neutraler einordnen zu können mit der Struktur, die dadurch gegeben ist und dem Ganzen viel besser auf die Schliche zu kommen. Nicht nur für mich selber, das auch, aber auch in verschiedenen Situationen Konflikte ein bisschen neutraler betrachten zu können, sehen zu können, da bewegt man sich gerade auf in diesem Modus auf jenem Pol und gleichzeitig, ne, diese 9 Modi und 18 Pole, die sind ja nie voneinander getrennt, die gehen ja oft miteinander einher. Das ist dann auch wieder eine Kunst für sich, das alles auseinanderzuhalten oder gleichzeitig sehen zu können oder wie auch immer. Aber dennoch diese Struktur für mich nutzen zu können, zu sehen, okay, hier geht's hin, dort wird gerade eskaliert, da scheut sich gerade jemand von der Eskalation oder wirkt bewusst deeskalierend. Also da einfach einen viel klareren Blick auf Konflikte zu haben, das hat mir jetzt im Nachgang, glaube ich, schon wahnsinnig gut geholfen.
Mir war noch erstmal die Erkenntnis, ne, ein Konflikt ist erstmal sehr wertvoll, der ist wichtig und nichts, was man immer mit einem Kompromiss umgehen sollte. Ich fand auch sehr wertvoll die ganzen Beispiele, die er gebracht hat, weil sie sehr gut auch eher eingängig sind, gut erklären. Ne? Nicht alle sind immer ganz genau auf einen Pol oder zwei Pole nur gemünzt. Dafür ist die Welt zu komplex wahrscheinlich, aber sie haben es sehr gut trotzdem erklärt, glaube ich. Und ich weiß jetzt, dass im Bücherschrank ein Toolset liegt, mit dem ich einen Konflikt analysieren könnte und der mir dabei helfen kann, herauszufinden, wo dran es liegt, was gerade halt nicht funktioniert und was ich machen müsste, um ihn vielleicht zu regulieren. Ja.
Einen Punkt habe ich noch zusätzlich, da kann ich mal bei Julia anknüpfen, das ist das grundsätzliche Anerkenntnis einfach, dass Konflikt zu jeder Art von Entwicklung einfach dazugehört. Und nochmal, Konflikt muss nicht heißen, es ist ein total eskalierter Konflikt auf Stufe 9 von Glasels Eskalationsstufenmodell, sondern Konflikt im niedrigeren Sinne gehört aber dennoch zu jeder Entwicklung dazu. Und gleichzeitig triggern Entwicklungen, Konflikte, immer auch irgendwie das Immunsystem, du hast das Immunsystem eben reingebracht, das Immunsystem von Organisationen halt sehr gerne an, weil es halt auch Beharrungskräfte gibt. Und auch das fand ich nochmal sehr schön und neutralisierend, auch das Anerkenntnis. Ne? Ich hatte eben eingangs das ganze Thema große Organisationstransformationen mit aufgebracht, eingebracht und da auch das Anerkenntnis für die Beharrungskräfte in Organisationen wiederum zu haben und auch da wieder klar zu haben, die gehören nun mal auch dazu. Die sind auch vollkommen funktional und normal in solchen Prozessen. Und dann ist es, wie gesagt, nur die Frage, wie man das produktiv miteinander gestaltet.
Vielleicht noch eine Schlussfrage, ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel oder Zitat, was euch besonders gut gefallen hat?
Es ist jetzt kein Beispiel und auch nicht so richtig ein Zitat, aber er beschreibt hier zum Beispiel, dass der Widerspruch eben stärker wird, wenn man mit seinem innerpsychischen System vielleicht stärker im Clinch liegt. Ne? Also je mehr sich zum Beispiel jemand mit seiner Meinung, seinen Werten, seinem Besitz, seinen Kompetenzen identifiziert, desto leichter kann ein Konfliktsystem auf ihn zugreifen. Wenn zum Beispiel jemand gesagt bekommt, dass er einen Fehler gemacht hat und er ist gedanklich damit identifiziert, dass er eine perfekte Person sein möchte, dann muss er eine solche Mitteilung verstehen als ich bin ein Fehler. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, sowohl wenn man selber in einem Konflikt drinsteckt und sich vielleicht sehr getriggert fühlt, ne, dann könnte das einer der Punkte sein. Und da hinzugucken und zu schauen, ist es jetzt, ne, woher kommt es jetzt, dass ich auf einmal so einen ganz starken Drang habe zum Widersprechen? Liegt es daran, dass ich vielleicht in diesem Moment zu stark identifiziert bin und da für mich selber einen Punkt habe, an dem ich vielleicht nochmal hingucken kann? Und das ist so ein typischer Punkt, ne, der bei mir in der Frageliste dann zum Beispiel ausschlagen würde, okay, du bist nicht dein Fehler. Sondern du kannst Fehler machen und musst trotzdem aber nicht mit Widerspruch reagieren. Ne? Das ist, finde ich, so ein Hingucker, so ein ganz persönlicher Natur für mich gewesen.
Ja, bei mir ist es auch kein ganz konkretes Zitat, außer dem jetzt schon viel zitierten, der Konflikt hat uns und nicht wir haben den Konflikt oder andersherum. Für mich war es ein Beispiel, das geht aber auch sehr stark in meine eigene Denkrichtung. Wenn man systemisch, systemtheoretisch unterwegs ist, geht es ja sehr viel auch um die Verhältnisse und eben nicht jedes Problem, was besteht, halt direkt zu personalisieren, also einer Person als solches zuzuschreiben. Und da hatte er ein Beispiel, wo es um einen in Anführungsstrichen Quertreiber in einer Organisation ging, wo er sagt, da war auch er in einer Beratungssituation und war kurz davor, blind dafür zu werden, dass dieses sehr aggressiv wirkende, sehr querulantenartige Verhalten, oder er war in der Situation, das dieser Person zuzuschreiben, war selber kurz davor, blind für die Situation zu werden. Und auch da hat sich aber durch einen neutralen Blick, durch das selber Zurückziehen in der Beraterposition, durch das Analysieren der Situation und in den Diskurs gehen, am Ende des Tages herausgestellt, dass es eigentlich eher ein Problem in dem System war und nicht ein Problem in dieser Person. Und jetzt kann man es ganz einfach sagen, die Person eigentlich, die einzig in Anführungsstrichen vernünftige Person in dem ganzen Spiel war, was sich nachher aufgeklärt hat. Also das war was bei mir einfach nochmal resoniert hat, was aber vielleicht dann auch mit meiner ganz persönlichen Sichtweise und Position irgendwie dazu tun hat.
Das ist ganz spannend, dass du dieses Beispiel bringst. Das ist für mich so der Inbegriff von, da hat das Immunsystem, der Konflikt als Immunsystem fungiert. Ne? Da ist eine Person auf einmal aufgestanden, hat Widerstand erzeugt und hat sich gegen etwas aufgelehnt, was in dieser Organisation schief lief. Ne?
Ja, ich habe mich ja dieses Jahr in zweierlei Hinsicht auf den Weg gemacht, das Thema Konflikte anzugucken, denn der Buchclub und dieses Buch war da ja das eine, das andere ist die Mediationsausbildung, die ich angefangen habe, und auf beiden Seiten spüre ich immer wieder, und ich komme gleich mit meinem Zitat, dass es wirklich auch ganz viel um mich geht als Person, ne? Also dass es nicht nur darum geht, im Außen irgendwelche Konflikte lösen, zu bearbeiten, zu verändern oder zu nutzen, sondern dass es auch ganz viel um meine eigene Arbeit geht. Also so wie Julia das eben auch schon gesagt hat, ne, Dinge, die bei ihr selbst aufgetaucht sind. Und ich habe mir eins mal rausgepickt, was ich ganz spannend fand: je mehr innere Konflikte jemand hat, desto häufiger gerät er oder sie im Äußeren auch in Konflikte. Und das, glaube ich, kann ich für mich auch persönlich unterschreiben, zu sagen, das ist ein Thema, ne? Also einfach mal hinzugucken, sich mit sich selbst zuerst zu beschäftigen, um dann vielleicht im Außen auch aufzusetzen und weiterzumachen. Das finde ich ganz spannend.
Man ärgert sich über sich selber und projiziert das dann auf den oder die Gegenüber. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ja, was mich besonders angesprochen hatte, war direkt schon im Vorwort ein Satz, neben anderen Sachen natürlich, aber wenn der Klügere mit der besten Lösung nachgibt, dann ist das eben nicht klug. Wenn der mit der falschen Lösung sich durchsetzt, ist das einfach dumm. Ne, und das beinhaltet auch so viel von dem, was wir gesagt haben. Ne? Wenn ich einen Kompromiss eingehe, um des Kompromiss willen, dann dann wird es halt eine Organisation oder ein System oder eine Familie einfach nicht weiterbringen, ne? Und das wird vielleicht auch im Hintergrund schwelen und man mit etwas mit sich tragen. Und ich hatte kurz vorher eine Situation, die dazu so ideal gepasst hat, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht war ich da in dem Moment der Klügere, ne? Will jetzt nicht überheblich klingen, aber habe mich dann recht schnell auf eine andere Lösung eingelassen, die mich dann nachher immer wieder bewegt hat und wo es dann fast zu Grundsatzdiskussionen zumindest in meinem Kopf kam, wo ich gedacht habe, ja, hätte ich mal am Anfang direkt mich eingesetzt dafür oder wäre ein Konflikt eingegangen, wäre es halt wahrscheinlich nachher besser gewesen. Also da wieder ein Beispiel dafür, wie wertvoll so ein Konflikt sein kann an der richtigen Stelle. Gut, in Anbetracht der Zeit würde ich zum Abschluss kommen. Habt ihr noch eine persönliche Buchempfehlung? Muss nicht zum Thema sein, kann was Beliebiges sein, irgendwas, was euch bewegt hat.
Ich hätte 3 im Angebot. Oh. Darf ich die 3 loswerden, ja, oder muss ich mich entscheiden? weil sie ganz unterschiedlich geartet sind. Das eine, wer sich in dieser Art und Weise weiter mit Konflikten beschäftigen mag, Fritz Simon hat ja das Vorwort zum Buch geschrieben. Von Fritz Simon gibt es auch ein eigenes Buch zum Thema Konflikte. Das heißt Einführung in die Systemtheorie des Konfliktes. Das ist dann vielleicht auch keine ganz so leichte Lektüre. Das zweite, was ich dir mitgebracht habe, weil du bist ja der Lernpodcast im Unternehmenskontext, da habe ich eine ganz gute Sache gefunden. Es ist im Grunde genommen ein riesiger Sammelband. Nennt sich Future Skills, 30 zukunftsentscheidende Kompetenzen, wie wir sie lernen können. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgetaucht ist bei dir, ist aber ein ganz tolles Sammelband mit ganz unterschiedlichen Sachen, gerade was das Thema Lernen und Weiterentwicklung in Organisationen angeht. Und das Dritte, weil es mich persönlich total angesprochen hat, ist das Buch 4000 Wochen von Oliver Berkman, so ein bisschen der Abgesang auf das Thema Zeitmanagement. Ein Abgesang ist vielleicht zu negativ, aber eine etwas andere Sichtweise auf das Thema Zeitmanagement, weil das etwas ist, was ich in Organisationen gerade sehr häufig sehe und irgendwie gefühlt immer häufiger sehe, dass es in Richtung persönliche Selbstoptimierung geht, wo gleichzeitig die Anzahl der psychisch bedingten Krankheitstage dramatisch hochgehen. Und da ist das für mich ein sehr schöner und lohnenswerter Gegenpol.
Das Future Skills Buch, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber das habe ich schon häufiger gehört, dass das sehr gut sein soll, auf jeden Fall. Und 4000 Wochen habe ich selber gelesen, wurde mir tatsächlich auch im Podcast schon mal empfohlen. Und ein philosophischerer Blick auf das Thema Zeitmanagement ist einfach wertvoll. Genau. Julia.
Ich habe eine Buchempfehlung mitgebracht, die sich so ein bisschen noch stärker diesem Thema Kommunikation und Dialog widmet, denn das ist ja auch in Konflikten eine Kompetenz, die nicht zu unterschätzen ist. Und das Buch heißt Dialog als Kunst gemeinsam zu denken. Das ist von William Isaacs, schon ein bisschen älter, also glaube ich um die Jahrtausendwende erschienen das erste Mal. Und da geht es eben tatsächlich darum, wie man in Gruppen, wie Dialog sich in Gruppen entfaltet, wie man vielleicht auch ihn nicht direkt kontrollieren oder steuern kann, aber zumindest beeinflussen kann oder welche Aspekte da so zutage treten, wie man die deuten kann. Und im Grunde genommen ist es ein Weg, wie man eine Gruppe zu einem guten Dialog führen kann, der eben nicht nur einfach Interessen austauscht, sondern zu neuen Erkenntnissen und neuen Ideen führen kann. Und also ich fand das sehr, sehr erhellend auch. Kann ich nur empfehlen.
Habe ich im Regal stehen angefangen, aber irgendwie hatte ich den Zugang noch nicht gefunden dazu, aber ich muss das nochmal neu starten, glaube ich.
Ja, es hat auch so ein bisschen philosophische Züge an der einen oder anderen Stelle und vielleicht auch die ein oder andere Länge, aber wenn man sich so zum Kern vorgearbeitet hat, ist es auch sehr gehaltvoll.
Ja, sehr gut. Ich mache mal ein bisschen Werbung für unseren Buchclub, denn ich habe tatsächlich das nächste Buch, was wir gemeinsam lesen werden, jetzt in meinem Urlaub durchgesuchtet, ne? Also The Real Book of Work. bin sehr, sehr happy, dass wir es lesen, weil ich habe es wirklich jetzt im Urlaub gelesen. Das will für mich was heißen, weil ich mich sonst echt schwer tue mit Lesen. Es war aber irre spannend und ich habe wahnsinnig viele Notizen und Klebezettel schon reingemacht. Übrigens auch ein Learning aus der ersten Runde. Ich hatte ja die Kunst des Konflikts als digitale Ausgabe, was für mich eine Katastrophe war. Und ich weiß wieder, warum ich doch haptische Bücher mag. Und ich habe das gelesen und finde es wirklich super spannend, weil es nochmal einen ganz anderen Blick auf Organisationen und auf Arbeit gibt. Und ich kann nur jeden ermutigen, das zu lesen oder mit uns gemeinsam zu lesen. Wir starten ja erstmal mit einem Kennenlernen im April. Und man muss es auch noch nicht gelesen haben, wenn man anfängt mit uns, ne? Also ich will jetzt hier nichts vormachen. Ich habe das andere Buch natürlich auch nicht vorher gelesen, sondern erst dann gemeinsam. Und dieses habe ich aber jetzt irgendwie schon durch. Ist echt cool. Gefällt mir gut.
Ich habe es auch angefangen und habe mich geärgert, dass wir eigentlich bis zum ersten Termin nur die Einleitung lesen wollten, weil da wollte ich auch gleich weiterlesen, genau. Ja, ich hätte noch als Buchempfehlung mitgebracht, es gibt von Reinhard Sprenger noch Die Magie des Konflikts, die habe ich mal, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr so im Detail dran, aber dachte, das passt ganz gut zum Thema auch hier, bringt halt nochmal ein paar andere Perspektiven auch dazu mit. Und ich habe mal was anderes mitgebracht als ein Buch und weich mal von der Frage ab, und zwar ein Film, wer sich mit Konflikten beschäftigen möchte. Der Rosenkrieg von Danny DeVito mit Danny DeVito, Catherine Turner und Michael Douglas. Die ist halt ein verheiratetes Paar, die alle Eskalationsstufen des Konflikts durchgehen. Das kann man, glaube ich, ganz gut nutzen, um sich mal anzuschauen, wie denn Konflikte entstehen und eskalieren können. Und dann kann man vielleicht das Buch daneben legen, wenn man möchte, und schauen, was man hätte machen können. Oder nicht.
Und das macht bestimmt total Sinn, ne? Also nach vielen, vielen Jahren, dass dieser Film ja raus ist, sich jetzt nochmal mit einer neuen Brille draufzusetzen und zu sagen, jetzt gucke ich mir das nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Das ist eine gute Idee. Danke dafür.
Damit sage ich danke, dass ihr dabei wart beim Lernexplorer Podcast und das Experiment mit mir hier gewagt habt, mal ein Buch gemeinsam zu besprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von mir und an Klaus Eidenschink für das vielfältige Material, das er uns geliefert hat, um hier gemeinsam zu diskutieren.
Vielen Dank.